Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Heute mit einer ganz besonderen, ja, weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Reise. Und zwar in die Vergangenheit, durch Legenden, durch mittelalterliche Städte, über Schneefelder, Küstenlandschaften, engen Gassen und überfüllte Marktplätze.
Und das allein wegen einer einzigen Figur, nämlich einem bärtigen Mann im Bischofsgewand, der unseren Kontinent geprägt hat wie kaum ein anderer Heiliger. Ein Mann, dessen Name Kinderaugen sofort zum Leuchten bringt und auch Erwachsene nostalgisch seufzen lässt.
Heute sprechen wir über den Nikolaus, über seinen Ursprung, seine Entwicklung und auch die ganzen Mythen, die um diese Figur ranken. Und vor allem darüber, wie unfassbar vielfältig die Nikolausbräuche auch in Europa geworden sind. Von finnischen Nordlichtern bis hinunter zur italienischen Adriaküste, von baskischen Bergen über die Donau bis hin ins Herz Mitteleuropas.
In der heutigen Folge begegnen wir Krampussen, Engeln, Pieten, Schmutzlis, Trollen, Teufelchen, freundlichen Hausgeistern, aber auch ein paar Gestalten, welche man nachts lieber nicht allein im Wald treffen möchte.
Aber keine Sorge, wir bleiben trotzdem informativ und natürlich historisch präzise.
Ja, zumindest meistens.
Vielleicht, bevor wir überhaupt so ein bisschen reingehen, haben wir gedacht, können wir noch mal kurz sagen, wie wir vielleicht irgendwie Nikolaus, ob wir das überhaupt noch so feiern. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Riesen, jetzt oute ich mich, ich bin nicht so der Riesen-Weihnachtsmensch. Und von daher habe ich so mit Nikolaus auch das letzte Mal, glaube ich, als Kind irgendwie oder als Teenie, als ich noch zu Hause gewohnt habe, irgendwie Berührung gehabt, als meine Oma mir dann vielleicht noch irgendwas in die Schuhe gepackt hat. Aber ich glaube, mein Mitbewohner hat das letztes Jahr auch gemacht. Er hat uns dann auch so Orangen und so Süßigkeiten in unsere Schuhe gepackt. Das fand ich irgendwie ganz niedlich, weil damit hatte ich nicht gerechnet.
Ich feiere das richtig. Ich mag Nikolaus gerne. Süß. Ja, als ich ein Kind war, habe ich immer meine Schuhe putzen müssen. Dann musste ich die auch immer rausstellen. Ja. Habe ich mich natürlich zu blöd angestellt mit Absicht, dass meine Mama meine Schuhe dann geputzt hat. Und auch jetzt, also meine Mama schenkt uns jedes Jahr noch irgendwas zum Nikolaus. Übertreibt auch immer ein bisschen. Bei uns ist es nicht so, dass wir so Schokolade und Mandarinen reinlegen.
Bei uns gibt es vielleicht die Rolex.
Ja, also letztes Jahr habe ich so Ohrringe bekommen, zum Beispiel. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich mache das auch gerne für andere. Also ich habe eine Zeit lang auch bei uns im Haus, für unsere Hausgemeinschaft manchmal,
das finde ich süß,
ja, vor die Tür bei den Nachbarn was gelegt, weil ich die aber halt auch so kannte. Ja. Also ich habe jetzt nicht vor meinen fremden Nachbarn von ganz oben, die ich einmal im Jahr sehe, gemacht. Und auch für meinen Ex-Freund habe ich mich auch richtig doll ins Zeug gelegt letztes Jahr. Auch richtig kleine Geschenke gemacht und so.
Vielleicht muss ich mir da mal so eine Scheibe von dir abschneiden, dass ich das auch mal wieder ein bisschen mehr zelebriere. Und dieses Jahr meinen engen Freunden und Kollegen natürlich auch vielleicht ein bisschen was zum Nikolaus mitbringen.
Ja, ich habe das sogar richtig versteckt. Ich habe euch auch letztes Jahr was fertig gemacht. Boah.
Stimmt,
Und ich verstecke das auch immer so, dass es keiner mitkriegt. Ja, ich gebe mir da Mühe. Aber ja.
Naja, das war vielleicht erstmal so ein kleiner Einstieg in die Frage, wie wir im Verhältnis zu diesem Feiertag stehen. Also heißt es jetzt aber für die Folge anschnallen, Stiefel putzen, Tiefluft holen. Wir betreten jetzt die Welt des Nikolaus. Und zwar fangen wir natürlich erstmal ein bisschen mit den historischen Wurzeln an, also vom Menschen zur Legende, vom Bischof zu einem großen Mysterium, einer großen Mythe. Und wir beginnen jetzt erstmal in der Spätantike, wie könnte es anders sein, und versuchen uns da mal so ein bisschen an den Fakten, die es da vielleicht noch gibt, langzuhangeln. Die Figur, die wir heute Nikolaus nennen, basiert in Wahrheit wohl auf mindestens zwei realen Personen, und zwar einmal auf Nikolaus von Myra und Nikolaus von Sion.
Ja, beide lebten im 3. und 4. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Südtürkei, damals Teil des Oströmischen Reiches. Beide waren Bischöfe und beide waren für ihre Mildtätigkeit bekannt und im Laufe der Jahrhunderte verschmolzen halt ihre Biografien. Manchmal absichtlich, manchmal aber auch zufällig.
Der berühmtere von beiden ist tatsächlich Nikolaus von Myra. Man geht davon aus, dass er zwischen 270 und 286 nach Christus geboren wurde. Er entstammte vermutlich, einer wohlhabenden Familie, und nach dem frühen Tod seiner Eltern erbte er dann ein beträchtliches Vermögen und verteilte dieses Geld dann eben an arme Menschen.
Ja, aber diese Großzügigkeit ist auch der Kern seiner späteren Verehrung. Also es gibt unzählige Geschichten, in denen Nikolaus Bedürftigen hilft oder Kinder rettet, hungernde Familien unterstützt, aber auch in denen er Seefahrer in Stürmen beschützt.
Die bekannteste Legende ist die der drei Töchter, ein dramatisches, aber typisches Beispiel für soziale Realitäten der Spätantike. So heißt es, dass ein armer Mann nicht genug Geld hatte, um die Mitgift seiner Tochter zu bezahlen. Ohne diese Mitgift konnten die Töchter aber halt nicht heiraten und sie wären ja in bittere Armut verfallen oder hätten sich im schlimmsten Fall irgendwie prostituieren müssen.
Ja, und Nikolaus hörte davon und entschied sich, anonym zu helfen. Also nachts warf er Goldbeutel durch das Fenster oder halt eben auch durch den Kamin. Und so widersprechen sich die Überlieferungen. Also das Gold landete in den Stiefeln oder Strümpfen der Töchter, die dort zum Trocknen hin.
Und genau daraus entstand dann diese Tradition mit den Stiefeln, über die wir vorhin ja auch geredet haben und die wir heute auch noch kennen. Genau, und der Kern des Rituals ist also 1700 Jahre alt.
Ja, dieser ganze Kult um Nikolaus herum nahm aber erst ab dem 6. Jahrhundert so wirklich Fahrt auf. Also Kirchen wurden nach ihm benannt, Klöster verehrten ihn und sein Gedenktag, also der 6. Dezember, wurde als fixer Termin im christlichen Kalender festgelegt.
Auch sehr spannend, bereits im 10. Jahrhundert zieht sich die Nikolaus-Verehrung quer durch Europa. In Nordeuropa galt er als Schutzpatron der Seeleute, in Mitteleuropa wurde er Beschützer der Kinder und im Osten half er Reisenden und Bedürftigen.
Und im 11. Jahrhundert kam es zu einem entscheidenden Ereignis. Seeräuber aus Bari, also fromme Piraten, stahlen die Gebeine des Heiligen aus Myra und brachten sie nach Italien.
Eine Aktion, die heute wahrscheinlich nur noch mit diplomatischen Notfallgipfel behandelt werden könnte.
Ja, die Kirche nannte es damals Übersiedlung. Aber de facto war es Grabräuberei. Dennoch machte dieses Ereignis Bari zum europäischen Zentrum des Nikolauskults.
Und damit landen wir auch direkt beim nächsten Thema, und zwar Symbolik, Ikonografie und natürlich auch die Verbreitung von diesem Kult. Im Hochmittelalter wurde Nikolaus fast ikonisch. Er trägt zum Beispiel die sogenannte Mitra, also diesen Bischofshut, einen Krummstab, aber auch einen Bischofsmantel und gelegentlich drei goldene Kugeln oder Äpfel, also Symbole seiner Hilfeleistungen.
Und diese drei Kugeln, die erinnern an die drei Goldbeutel der Töchterlegende, die wir jetzt auch am Anfang so ein bisschen beleuchtet hatten.
Danach verbreiteten sich auch noch weitere Bräuche über Klöster, Händler, Pilgerfahrer und später auch über die europäischen Königshöfe. Gucken wir uns jetzt aber mal ein bisschen genauer an, was es mit dem Nikolausbrauch in Deutschland so auf sich hat. Deutschland setzt sich zusammen aus verschiedenen einzelnen Regionen, die ja oft auch immer noch mal eigene Feierlichkeiten und Bräuche haben. Und auch der Nikolaus wird hier regional sehr, sehr vielfältig gefeiert, wie eben zum Beispiel Karneval oder auch an Weihnachten gibt's ja bei manchen irgendwie das Christkind, bei anderen kommt der Weihnachtsmann und so weiter.
Mir kam der Weihnachtsmann, obwohl mir immer angedroht wurde, dass keiner kommt, weil ich so böse war.
Der klassische Brauch, den wir ja auch kennen, ist das Stiefelritual. Also Kinder putzen am 5. Dezember abends ihre Stiefel oder ihre Schuhe und stellen sie dann eben vor die Tür. Und die Idee dahinter ist nicht nur diese Goldlegende, es symbolisiert natürlich auch so einen gewissen Respekt einfach.
Ja, Respekt vor Sauberkeit, Vorbereitung und Aufmerksamkeit. Wer gut zugehört hat, ich habe mich als Kind damals absichtlich zu dumm gestellt. Naja. Aber das war für mittelalterliche Familien halt eben so ein Ritual, also eine Art moralische Erziehungseinheit. Wer seinen Stiefel gut pflegt, der hat sein Leben im Griff. Es wurde mir auch immer gesagt, nur wenn dein Stiefel sauber ist, dann kriegst du was. Ja, dann habe ich, also entweder habe ich mich ja wie gesagt zu blöd gestellt oder ich habe ganz neue Schuhe rausgestellt. Ja, die musste ich nicht mehr putzen, also clever.
Am Morgen des 6. Dezember sind die Stiefel dann im besten Fall gefüllt, entweder irgendwie heutzutage mit Schokolade, Mandarinen, gehen da auch ganz oft rein oder auch irgendwie Nüsse, kleine Spielsachen. Traditionell waren es tatsächlich eher Äpfel, Nüsse, Gebäck und auch Datteln, also das sind eben so Luxusgüter des Mittelalters.
Schauen wir uns aber mal so diese verschiedenen Figuren an, die es jetzt auch bei uns in den einzelnen Regionen gibt. Wir fangen an mit der Figur des Knecht Ruprechts. Die taucht im 17. Jahrhundert auf und er ist der erzieherische Gegenpol. Also er ist so düster gekleidet, manchmal mit Ruß im Gesicht und trägt natürlich eine Rute und hat einen Sack dabei.
Ursprünglich war er kein böser Helfer, sondern eher so ein Warnsymbol. Gutes Verhalten wird belohnt, schlechtes wird bestraft. In vielen Häusern wurde die Begegnung dann eben so ein bisschen pädagogisch genutzt, um halt die Kinder eben zu diesem Respekt, ne, und Sauberkeit und sowas zu erziehen. Außerdem gibt es neben Knecht Ruprecht aber auch noch Krampus, Pelznickel, Klausenmänner. Habe ich ehrlich gesagt, also von Krampus habe ich schon was gehört. Ich
glaub, aber die anderen hatten mir jetzt auch vorher nichts gesagt. Ja. Pelznickel und Klausenmänner.
Bin gespannt. Also das zeigt natürlich, ne, was für eine verschiedene Vielfalt es da eben auch gibt. Genau, und bei Deutschland eben regional so verschiedenes existieren eben zahlreiche Varianten von ein und derselben Figur. Im Alpenraum, wollte gerade sagen, genau, im Alpenraum ist es der Krampus. Das gibt's ja auch in Österreich ganz viel. Die sind dann, ist so eine Figur, die...
ich finde die auch ein bisschen creepy.
Aber die ist ja so eine große Figur, die dann so Hörner hat, oft auch irgendwie mit Fell bekleidet ist und auch ein bisschen furchterregend aussieht.
Den fand ich so schlimm immer. Ja. Oh.
Und am Vortag des 6. Dezember, also am 5. gibt's dann auch die sogenannten Krampusläufe.
Hätt's den hier in unserer Region so gegeben, also zumindest in meiner Bubble nicht, hätte ich darauf verzichtet. Hätte ich gesagt, da braucht gar keiner kommen, da habe ich Angst vor.
Also bei uns, ich bin ja in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, da gab's Knecht Ruprecht gab's da. Also der, wenn dann war der mit der Rute, das fand ich auch schon mal ein bisschen gruselig, aber bei weitem nicht so schlimm wie hier Krampus mit diesen Hörnern. Naja. Ziehen wir aber mal weiter und gehen ein bisschen nach Norden, also aus dem Alpenraum raus, und zwar dann in den Schwarzwald nach Baden-Württemberg. Hier gibt es den Pelzmärte oder Pelznickel, also eine, ja, man kann es sich denken, pelzige Mischfigur. Manchmal halb Wintergeist, manchmal so ein, ja, auch so ein Nikolausbegleiter, also wahrscheinlich dann wie so ein kleiner Schatten, der so nebenbei herläuft.
Hätte ich auch schon wieder Angst vor.
Ja. Und in Norddeutschland gibt es den Klaas-Ohm auf der Insel Borkum. Und da gibt es das sogenannte Klausentreiben in der Küstenregion. Und ich glaube, das war ja, wann war das, letztes Jahr? Vorletztes Jahr war das doch mal so ganz groß in den Medien, dass es da sehr, sehr viel Gegenwind gab gegen diese traditionellen Klausentreiben, weil da eben Frauen ganz oft sehr, sehr unsittlich geschlagen und berührt werden und mit blauen Flecken nach Hause gehen. Und da gab es eine sehr, sehr große, also unmöglich. Das ist wirklich, ich glaube, das kann man auch schlecht verargumentieren, dass es ja eine Tradition ist und nee, so. Also wenn da halt Leute so verletzt werden und die da auch Angst vor haben, dann sollte man das vielleicht mal ein bisschen hinterfragen, ob man das nicht vielleicht umgestalten kann, diesen Brauch. Genau, vielleicht das an der Stelle dazu.
Zurückzuführen ist es halt, dass diese Figuren alle irgendwie vorchristliche Wurzeln haben. Also sei es jetzt Winterdämonen, Geister oder Personifikation der Kälte. Die sind alle auch irgendwie mit den Nikolaustraditionen verschmolzen.
Gehen wir jetzt mal so ein bisschen weiter, und zwar durch die verschiedenen Länder. Wir haben ja gerade Deutschland angeguckt und jetzt gehen wir mal zu unseren Nachbarn, und zwar in die Niederlande. Die Niederlande haben aus Sinterklaas ein nationales Großereignis gemacht. Alles beginnt schon Mitte November tatsächlich. Sinterklaas kommt dann mit so einem Dampfschiff aus Spanien tatsächlich bis hoch in die Niederlande.
Ja, aber warum überhaupt Spanien? Also historisch ist das gar nicht so korrekt, weil Nikolaus selbst kam ja nie aus Spanien. Hatten wir ja auch schon irgendwie ganz am Anfang gesagt. Das war ja mehr in der Türkei. Aber im 16. Jahrhundert standen die Niederlande unter spanischer Herrschaft. Und viele Heiligenlegenden wurden halt spanisiert. Also gleichzeitig kam ja auch der Handel zwischen Andalusien und dem Norden in Schwung.
Aus dieser Vermischung entstand dann die Idee, dass Sinterklaas überwintert in Spanien und dann eben jedes Jahr dann halt wieder in die Niederlande sozusagen dann anreisen muss. Diese landesweite Ankunft ist dann tatsächlich auch ein sehr, sehr großes mediales Spektakel. Jedes Jahr wird das Ganze tatsächlich live übertragen im Fernsehen, im Radio, aber halt auch im Internet. Und die Ankunftsorte wechseln dann eben im ganzen Land. Und deshalb kämpfen die Städte natürlich auch so ein bisschen darum, Austragungsort sein zu dürfen.
Ja, weil dieser Austragungsort, der ist dann halt komplett voll mit Paraden, mit Reitern, Musikkapellen und ja natürlich auch jubelnden Menschenmengen. Also wirklich, wie man sich das halt auch so vorstellt. Und das ist halt auch da fast wie so ein Staatsbesuch.
Ja, dann. Absolut. Wir gucken uns jetzt mal die nächste Figur an, die ich tatsächlich auch nicht kenne, und zwar die Pieten. Eine der bekanntesten und vielleicht auch kontroversesten Figuren europäischer Weihnachtskultur. Genau, die Pieten. Diese waren traditionell schwarz geschminkt und werden dann auch Zwarte Piet genannt. Also wir sind ja immer noch in der Niederlande. Heute gibt es Gott sei Dank modernisierte Varianten. Smerlas-Pieten, die dann so Rußflecken eher drauf haben oder halt auch so bunte Pieten, also die halt komplett dieses Blackfacing, also sich halt als weiße Person schwarz anmalen, was halt sehr schnell natürlich in rassistische Stereotype überkippt, was absolut nicht mehr zeitgemäß und modern ist. Genau, deswegen versucht man das so ein bisschen umzumodeln und macht dann halt bunte Pieten draus, dass die dann einfach irgendwelche normalen Farben anhaben. Genau, aber das war, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal sehr, sehr groß in den Medien, weil das, glaube ich, beim Karneval oder so auch dann ganz oft gemacht wurde, ja.
Diese Pieten, sie klettern über Dächer und liefern Geschenke halt durch die Schornsteine und führen Listen über brave und unartige Kinder. Ich wäre bestimmt bei dem Unartigen. Wo wärst du gelandet?
Nein.
Du gehörst zu mir,
mitgefangen, unartig. Ich war ein ganz braves, schüchternes Kind tatsächlich.
Ja.
Gehen wir jetzt aber mal weiter zur letzten niederländischen Tradition, die ich kurz ansprechen möchte, und zwar der Pakjesavond, der große Abend. Am 5. Dezember kommt die große Bescherung, wesentlich größer, als wir das in Deutschland am Nikolausvorabend feiern. Familien treffen sich, es gibt Gedichte, kreative Geschenkverpackungen und ja auch ganz viel Humor, und da wird sozusagen, das klingt so ein bisschen, als würden die da schon so ein kleines Weihnachten vorfeiern. Ja.
Schauen wir uns aber mal an, wie es in Österreich so abläuft. Also wir hatten ja schon mal den Krampus erwähnt, vor dem Nele und ich beide Angst haben. Weil in Österreich, da ist der Nikolaus nicht alleine unterwegs. Der Nikolaus, der ist der Gute und der Heilige. Und der Krampus begleitet ihn und ist so gesehen sein dunkler Spiegel.
Der Krampus ist ein Synkretismus aus christlicher Ermahnungsfigur und vorchristlichen Wintergestalten. Und seine Merkmale sind, dass er eben mit Fell bekleidet ist. Das soll seine Wildheit symbolisieren. Dann hat er diese Hörner, die so ein bisschen dämonisch und vorchristlich wirken. Dann aber auch Ketten, geprägt vom christlichen Mittelalter, um so ein bisschen zu zeigen, das ist so das gebändigte Böse. Und außerdem haben die dann noch Ruten, um eben diese pädagogische Ermahnung irgendwie wieder dabei zu haben.
Und es gibt Krampusläufe, die in vielen Regionen wirklich fix sind im Winterkalender. Und besonders berühmt sind diese in Salzburg, in Tirol, in der Steiermark oder in Kärnten.
Und dann natürlich gibt's auch noch den Nicolo selbst. Der österreichische Nikolaus wird halt oft Nicolo genannt. Er trägt auch, ja, ähnlich wie der Nikolaus, den wir vorhin beschrieben haben, Bischofskleidung und besucht dann eben Kinder zu Hause und lobt die dann oder ermahnt sie und bringt Geschenke mit.
Und viele Familien laden ihn auch bewusst ein, weil er ist so eine Art moralische Autoritätsperson und er auch eingebettet in positive Zuwendung.
Gehen wir mal ein Land weiter, und zwar in die Schweiz. Da haben wir es nämlich mit Samichlaus und Schmutzli zu tun.
Schmutzli hört sich so süß an.
Ja, mal gucken. Genau, also
du Schmutzli.
Man weiß auch, dass die Schweiz ja auch sehr divers ist. Es ist ein Land, das drei Sprachen spricht, also Deutsch, ja, Schweizerdeutsch, Französisch. Genau, und das deswegen natürlich auch unzählige Bräuche hat. In der Schweiz ist der Nikolaus oder eben der Samichlaus ein kulturelles Schwergewicht. Was sofort auffällt, die Schweiz hat eben nicht nur eine Nikolaustradition, sondern ein ganzes Mosaik, abhängig davon, welche Sprache halt irgendwo gesprochen wird, in welcher Region man sich befindet und auch, was die einzelnen Familien in irgendwie dörflichen Strukturen dann auch für Traditionen haben.
Das hat natürlich auch mit der Schweizer Mehrsprachigkeit zu tun, das hast du ja schon mal jetzt eben kurz erwähnt. Also jede Region hat eigene Begriffe, eigene Rituale, eigene Verse und auch sogar eigene Backwaren.
Gehen wir mal weiter zum Schmutzli, das ist so ein bisschen der Begleiter.
Schauen wir uns mal den Schmutzli an, den Namen ich so süß finde. Der Name, der verrät es ja schon so ein bisschen, also er ist schmutzig, er trägt braune oder eine schwarze Kutte, hat auch oft einen Sack dabei und auch manchmal eine Rute.
Historisch war auch er wieder der Gegenpol vom eigentlichen Nikolaus, also ähnlich wie Knecht Ruprecht. Heute ist er weniger eine Bedrohung als vielmehr eine Art ruhiger Gehilfe, also er spricht eher selten und hilft dann halt beim Tragen von Sachen und bewacht dann den Geschenkesack.
Und auch hier wird er in manchen Regionen weiß geschminkt statt schwarz, weil es halt auch symbolisch auch einfach neutraler ist. Und in anderen Gemeinden betont man die Figur halt stärker als Waldwesen, das den Übergang zwischen Naturgeistern und christlichen Bräuchen darstellt.
Gucken wir uns mal das nächste an, und das ist das Klausjagen in Küssnacht, also ein europäisches Unikat, das es tatsächlich nur dort so gibt. Ja, das ist eigentlich weniger der Nikolaus als vielmehr eine eigene jahrhundertalte Tradition, die später halt mit diesem Nikolausbrauch irgendwie verknüpft wurde.
Da gibt es auch einen ganz strengen Ablauf, der ist fest geregelt. Also um 20.15 Uhr fällt ein Böllerschuss. Dann gehen alle Straßenlichter aus und dann hört man Trommeln, Hörner und ganz, ganz viele Geräusche. Und dann gibt es auch diese riesigen Iffelen, das sind so leuchtende Kopflaternen aus Papier. Und damit ziehen die Menschen dann halt eben durch diese Dunkelheit. Danach kommen die Geiselschlepfer, die Peitschen knallen lassen. Dann kommen die Treichler und schließlich kommt der Samichlaus.
Das klingt wirklich nach einer wilden, nach einer wilden Veranstaltung, muss ich mal so sagen. Habe ich auch noch nie was von gehört.
Nächstes Jahr Betriebsausflug.
Ja. Gehen wir mal zum Klausjagen in die Schweiz. Genau, also die Schweiz, wir hatten das ja vorhin schon gesagt, da gibt's auch dann in den französischsprachigen, italienischsprachigen Regionen dann auch nochmal ganz, ganz viele eigene kleine Bräuche. Ja, vielleicht das so ein bisschen als Abschluss zur Schweiz. Und wir gehen jetzt weiter ins nächste Land, und zwar nach Kroatien. Hier gibt es den Sveti Nikola, der Patron der Kinder und der Seeleute. Kroatien ist ja ein Land, ja, mit langer Küstengeschichte logischerweise. Und hier wird der Nikolaus eben als Schutzpatron der Seefahrer verehrt. Schon im Mittelalter gab es entlang der Adria, also der Mittelmeerküste, Kirchen, Kapellen und auch Seemannsvereinigungen, die ja diesen Heiligen extra geehrt haben.
Ja, und deshalb ist der 6. Dezember in Kroatien halt auch nicht nur ein Kinderfest, sondern auch ein großer Tag für Fischer, Hafenarbeiter, Küstenbewohner. Und häufig finden halt auch Messen statt, Schiffssegnungen oder auch maritime Prozessionen.
Genau, und dann gibt's auch extra nochmal so Kindertraditionen. Also die Kinder stellen wie in vielen Ländern eben die Schuhe und Stiefel raus, beziehungsweise hier tatsächlich auf die Fensterbank. Und
ja, und der Nikolaus füllt sie dann mit Süßigkeiten, Mandarinen, Walnüssen und manchmal auch kleinen Büchern oder auch Spielsachen. Und unartige Kinder erhalten einen Zweig oder einen Stock. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich mir so denke, wenn dann so eine unheimliche Figur kommt, oder sieht halt unheimlich aus, und ja, dann ist sie auf der Fensterbank. Es gibt so eine Horrorserie, From heißt sie. Das sind auch so ganz unheimliche Figuren, die vorm Fenster stehen. Da darf man aber nicht aufmachen.
Naja, aber zumindest hier ist es ja Gott sei Dank nur eine Kindertradition. Und der Begleiter ist ja bemerkenswert. Auch in Kroatien gibt es eben diesen Krampus, allerdings mit regionalen Unterschieden. Manchmal tritt er eben als diese wilde Gestalt auf, die wir vorher schon gehört haben. Manchmal auch eher so ein bisschen als humorvoller Charakter.
Und der Nikolaus, der verbindet Küste und Hinterland, also religiös, kulturell und auch historisch. Und in Kroatien ist er identitätsstiftend, weil er sowohl Teil der Volkskultur als auch Teil der maritimen Tradition ist.
Als nächstes Land wollen wir uns mal Rumänien angucken mit dem Moș Nicolae. In Rumänien trägt der Nikolaus eben diesen Namen, und das übersetzt sich so ein bisschen ja zu alter Nikolaus. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen bescheiden, aber auch irgendwie liebevoll zugleich.
Die rumänischen Kinder stellen ihre Schuhe abends oder am Abend des 5. Dezember vor die Tür, wie wir es kennen, frisch geputzt. Und am Morgen des 6. Dezember finden sie dann Süßigkeiten, Obst oder kleine Geschenke, also wie wir es auch schon kennen.
Genau, also an sich ist das relativ ähnlich. Also auch hier gibt es dann eben ja diese Rute, die so ein bisschen als Strafe steht. Meistens ist das ein Zweig eines Apfelbaums. Ja, das war der Moș Nicolae als moralische Figur. Und jetzt wollen wir mal weiter, und zwar nach Belgien und Luxemburg. Hier haben wir den St. Nikolaus, also der wahre Weihnachtsmann des Südens, wie er auch genannt wird. In Belgien, besonders in der französischsprachigen Wallonie, ist der Nikolaus ja der wichtigste Geschenkebringer des Jahres, also sogar größer als der Weihnachtsmann und größer als Weihnachten selbst.
Am 6. Dezember gibt es Schulfeste, Paraden oder auch Stadtempfänge, und der San Nikolaus besucht Schulen persönlich, hört sich Gedichte an und lobt die Kinder.
Typisch belgisch ist auch der Kounou, ein süßes Weihnachtsbrot in Form eines Kindes, das ja oft mit Schokolade oder
Zuckerpelz erzählt. Das kenne ich aber auch.
Ich kenne das nicht mehr.
Doch, das kenne ich auch. Das gibt's ja auch zur Weihnachtszeit so beim Bäcker und so. Das ist sehr lecker.
Wissen wir jetzt, wo es herkommt, aus Belgien.
Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, aber es ist sehr lecker. Das hatte ich als Kind auch immer, das haben meine Eltern auch immer gekauft. Ich hole uns auch sowas
ja,
hier.
Ja, ich würde das mal sehen.
Ja.
Aber auch der San Nikolaus ist tatsächlich mit einem Begleiter unterwegs, mit dem Père Fouettard. In Teilen Belgiens begleitet dieser halt diesen San Nikolaus, und der Name bedeutet wörtlich Vater Prügelstock. Also auch hier haben wir wieder ja diese sehr
Erziehungsmaßnahmen.
Ja, auch hier haben wir wieder diese Erziehungsmaßnahme, wenn man das so nennen möchte,
mit aber vertreten. Heutzutage ist der eher als harmlose Figur unterwegs. Also es ist ein Mann in Schwarz gekleidet, der soll unartige Kinder warnen. Früher war der tatsächlich aber eher so eine angsteinflößende Gestalt.
In Luxemburg heißt der Nikolaus tatsächlich Kläschen oder Kläschen. Am 6. Dezember kommt er in die Schulen und verteilt dann dort kleine Geschenke.
Ja, kann auch ins EEZ kommen.
Ja, kann er auch mal hier vorbeikommen.
Nächsten Wochenende, ne? Kannst einen Tag davor kommen. Ja. und der hat einen Begleiter, der Hosiker, das ist so ähnlich dem Knecht Ruprecht.
Außerdem haben die auch in Luxemburg einen besonderen Tag, und zwar St. Nicholas Eve, den Austertag. An diesem Abend machen Kinder Hausbesuche, tragen Gedichte vor und erhalten dann dafür auch kleine Süßigkeiten. Also so ein bisschen wie Halloween klingt das gerade, oder so ein Martinsumzug irgendwie.
Ja, und in beiden Ländern ist Nikolaus auch wirklich so ein zentraler Winterfesttag, und besonders in Belgien ist der Nikolaus so präsent, dass er dem Weihnachtsmann sogar fast die Show stiehlt.
Jetzt müssen wir mal überlegen, welche Länder uns hier noch fehlen. Auf jeden Fall Frankreich ist ja auch das größte, also flächenmäßig das größte europäische Land. Und hier haben wir auch St. Nikolaus und Hans Trapp. Frankreich ist, wie gesagt, ein großes Land und tatsächlich ist hier der Nikolausbrauch nur im Nordosten richtig tief verwurzelt. Vor allem im Elsass und in Lothringen, aber dort halt richtig intensiv.
Ja, und so ein lustiger Fakt vielleicht dazu, in Frankreich war der Nikolaus jahrhundertelang sogar wichtiger als der Weihnachtsmann selbst. Aber erst mit der Amerikanisierung ab dem 20. Jahrhundert trat dann Le Père Noël stärker in Erscheinung.
Genau, also in Lothringen und im Elsass gibt es dann halt verschiedene Feste, zum Beispiel die Fete San Nicolas oder halt auch so Umzüge auf den Straßen voller Kunst, Tanz, Kostüme, Feuerkünstler, historische Darstellungen. Genau, also sehr traditionsverbunden und gibt dann eben verschiedene Umzüge, die dann auch so ein bisschen an diese mittelalterliche Geschichte und an die Wurzeln irgendwie erinnern. Genau.
Doch hier hat der Nikolaus halt seinen Begleiter, das ist der Hans Trapp. Also ist so der furchterregendste Begleiter Europas, könnte man so sagen. Also ist düsterer als alle Nikolaus-Begleiter sonst und auch viel düsterer als Knecht Ruprecht. Düsterer als Krampus, erzählt man so.
Ja, also diese Legende besagt, dass Hans Trapp ein Ritter aus dem Mittelalter sei, der sehr reich ist, aber auch machtgierig und vor allem brutal, wie bei einer mittelalterlichen Batman-Story sozusagen, aber ohne eine wirkliche Heldenfigur.
Ja, er soll sogar Menschen gegessen haben. Also so eine drastische Version, sagt das.
Ja, also die Kirche exkommunizierte ihn dann auch und der Papst verfluchte ihn und sein Geist soll ruhelos geblieben sein. Und so wurde aus ihm dieser sehr, sehr schaurige Nikolausbegleiter, der unartige Kinder erschreckt. Traditionell trägt er halt so ganz dunkle, lange Kleidung, eine Holzmaske und natürlich auch wieder so eine Rute. Und in manchen Regionen tritt er heute allerdings ein bisschen entschärft auf, also ein bisschen kinderfreundlicher, aber immer noch wohl sehr gruselig und beeindruckend.
Ja, Hannibal bist du's.
Ja.
Wollen wir uns mal unsere Nachbarn anschauen?
Ja, wir schauen uns mal unsere Nachbarn und zwar Polen. Hier haben wir den Święty Mikołaj.
Mikołaj?
Mikołaj, stimmt, ja. Hier haben wir den Święty Mikołaj oder Mikołaj, wir wissen es leider nicht genau. Polen hat eine lange, lange Nikolaus-Tradition und der Heilige spielt dort eine doppelte Rolle im Jahresverlauf, denn Kinder bekommen oft zweimal Geschenke. Einmal am 6. Dezember von diesem besagten Święty Mikołaj und einmal an Weihnachten vom Giwaczkowi Mikołaj oder dem Sternträger.
Das macht Polen so gesehen zur Champions League der Geschenkefrequenz. Also für Kinder könnte das der Himmel auf Erden sein.
Genau, am 5. Dezember legen auch polnische Kinder ganz klassisch ihre Schuhe oder tatsächlich auch manchmal nur die Socken auf die Fensterbank oder an ihr Bett. Genau, und finden dann immer morgen, wie auch in Deutschland, Süßigkeiten, Überraschungen und so weiter.
Auch sonst ist es nicht so anders als jetzt hier bei uns. Also der Mikołaj, der besucht die Klassen. Früher kam der Nikolaus auch zu uns in die Klassen rein. Ja. Mich immer gefreut, kein Mathe. Nee. Dann singen die Kinder Lieder, haben wir auch gemacht. Dann wird aus einem großen Buch vorgelesen, gibt's hier auch. Und ihm leiten aber Engel und Teufelchen. Bei uns ist das nicht immer so.
Nee, also Engel und Teufelchen ist ein bisschen das polnische Trio in Kombination mit diesem Nikolaus-Verschnitt. Genau, und das ist eben besonders spannend wegen dieser zwei Figuren. Also der Engel ist freundlich, eher hell gekleidet, symbolisiert Güte, Licht und Wärme. Und das Teufelchen ist eher so ein bisschen frech, aber selten wirklich böse. Also eher so ein bisschen comicartig, humorvoll und dann halt so klassisch mit einem roten Kostüm und so roten Hörnchen.
Ihr merkt, das wird schon eine relativ lange Folge. Ich glaube, wir sollten vielleicht zum Schluss noch Italien uns anschauen, weil da ist Nikolaus der eigentliche Superstar.
Ja, also San Nicola und der süditalienische Nikolauskult, da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen zum Schluss reingehen. Italien ist, was das angeht, sehr, sehr faszinierend, denn obwohl der moderne Weihnachtsmann dort weniger dominant ist als jetzt zum Beispiel in nördlicheren Ländern in Europa, spielt der San Nicola eine gigantische Rolle, aber ganz anders, als man das vielleicht erwarten mag.
Und zwar vor allem im Süden, wer schon am Anfang gut zugehört hat, dort gibt es die Stadt Bari und die ist so stolz auf ihren San Nicola, dass sie praktisch eine ganz eigene Nikolausreligion pflegt.
Genau, also Bari ist ja so ein bisschen die letzte Ruhestätte des Heiligen. In Bari wird der heilige Nikolaus seit dem 11. Jahrhundert verehrt, als seine Reliquien aus Myra dorthin gebracht wurden. Also diese, in Anführungsstrichen, Übersiedlung, über die wir geredet haben, war sind wir mal ehrlich, eher eine Mischung aus religiösem Eifer, politischem Kalkül und auch dieser mittelalterlichen Schatzsuche.
Ja, aber Bari wurde durch den San Nicola über Nacht wirklich zu einem Pilgerzentrum. Also Händler, Pilger, Seefahrer, alle pilgerten dorthin. Und noch heute strömen 100.000 Menschen jedes Jahr in diese Basilica San Nicola.
Interessant und berühmt ist auch, dass Manna di Sina Nicola, eine Flüssigkeit, die aus dem Sarg des Heiligen tropft und als wundertätig gilt. Dieses Manna wird jedes Jahr am 9. Mai dann sozusagen geborgen. Ja.
Aber auch hier, ne, wieder andere Regionen haben andere, ja, vielleicht Rituale. Wir wollen jetzt nur auf dieses eine Mal schauen, weil es halt wirklich die letzte Ruhestätte so gesehen des Heiligen war. Warum ist aber Italien überhaupt so besonders? Also Italien, die verehren nicht nur den Nikolausbrauch, sondern halt auch den Heiligen selbst. Ne? Weiß man ja irgendwie, ist einem bewusst. Und viele Länder feiern Bräuche halt über den Nikolaus. Italien feiert aber den Menschen, den Bischof und den Heiligen. Und genau das macht die italienische Tradition spiritueller, historischer und regional stärker verwurzelt.
Ja, also wir merken jetzt auch gerade, wenn wir könnten jetzt hier auch noch in jedes weitere Land so reingucken. Ja,
Spanien
also,
könnte man sich noch angucken, auch verschiedene Teile Spanien, genau, in Schweden.
Ja. Wo ich das in Schweden finde ich auch total spannend und in vielleicht nochmal kurz zurück in Spanien, also vor allem in Katalonien, also dieser Region gibt es den sogenannten Weihnachtsklotz, finde ich auch total spannend. Also wer da irgendwie nochmal reingucken möchte, kann mal da noch suchen, was es damit auf sich hat. Genau, das ist dann so ein Holzscheit mit Gesicht, Decke und roter Mütze. Auch total witzig irgendwie. Schweden wiederum ist bekannt mit der Jultomte. Genau, also einem Nikolaus-ähnlichen Geschenkebringer und einem uralten nordischen Hausgeist, der eben Tomte oder Nisse genannt wird. Ja, aber ich glaube, so Skandinavien ist ja eh viel, steht ja viel in Verbindung mit so Weihnachten und Schnee und allem.
Ja, aber auch in jetzt mal ganz weiter weg, so der Balkan, so Slowenien, da gibt's den Miklas. Das ist auch eine sehr ausgeprägte Nikolausfigur. Da ist er ja wirklich so ein Superstar seit Jahrhunderten. Und da wird's auch mit riesigen Paraden gefeiert. Da kommen Engel in langen weißen Gewändern, Teufel mit Hörnern, die durch die Menge springen. Ne? Also das ist so eine Mischung aus Krampus und Teufel, aber auch slowenischen Waldgeist. Soll auch gruselig sein, aber halt auch sehr beliebt zum Selfie machen.
Ja, also man kann vielleicht irgendwie auch festhalten, dass natürlich jedes Land einfach aufgrund ja der einzelnen Geschichte und eigener Region total diverse Nikolaus-Traditionen hat, die sich natürlich aber manchmal überschneiden. Schönes Beispiel dafür ist vielleicht auch Albanien. Da ist der Nikolaus so ein bisschen in Diaspora-Form unterwegs. Also diese albanische Nikolaus-Tradition ist geprägt eben durch eine katholische Minderheit, die im Norden von Albanien wohnt, aber auch den Einfluss von Familien, die eben im Kosovo leben und natürlich auch die albanische Diaspora zum Beispiel in Deutschland oder Österreich. Genau, also da werden dann manchmal vielleicht auch andere Bräuche, wie das mit den Stiefeln irgendwie übernommen, aber da vermischen sich dann eben auch total viele Sachen eben aufgrund der nationalen Geschichte von eben einem Land wie zum Beispiel Albanien.
Was sich vielleicht aber abschließend sagen lässt, ist natürlich, dass alles irgendwie auch Gemeinsamkeiten hat. Also in allen Ländern lässt sich irgendwie der Schutz der Kinder finden. Also es geht darum, irgendwie Gutes zu tun, Kindern zu helfen, sie zu unterstützen, sie ernst zu nehmen. Man hat aber auch zum Zweiten diese winterliche Hoffnung. Also es markiert so einen Wendepunkt im Winter, so ein Licht in der Dunkelheit. Und natürlich auch Erinnerung an Großzügigkeit. Also historisch der echte Nikolaus, der war großzügig, er half anonym, er schützte die Armen, rettete Kinder, spendete Gold, ohne halt auch Ruhm zu suchen. Und alle Länder Europas erzählen eben diese Botschaft weiter. Egal ob jetzt mit Krampus, mit dem Piet, mit dem Schmutzli, Engel, alles Mögliche. Aber alle erzählen diese Botschaft weiter.
Genau, also wenn wir über Nikolaus sprechen, sprechen wir halt vor allem über Werte, also über Nächstenliebe, Zusammenhalt, Schutz der Schwachen, Humor, aber auch eben familiäres Zusammenleben. Genau, und ich glaube, es gibt wenige Figuren, die irgendwie so viele Länder miteinander verbinden, wo sich das so stark überschneidet, ja, wie das eben beim Nikolaus der Fall ist. Egal ob halt Sinterklaas, Samichlaus, San Nikolas und so weiter, ja, er ist immer irgendwie so ein Botschafter der Güte.
Ja, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns heute mit unserer Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Heute war es jetzt mal eine längere Folge, zwar mit weniger Politik, aber dafür mehr mit Herz. Und ja, wir wünschen euch auch allen einen frohen Nikolaus,
genau,
natürlich.
Genau, putzt eure Stiefel und vielleicht kommt er vorbei.
Ja, oder legt oder einfach die neuen Schuhe raus, braucht ihr die nicht putzen.
Ja, dann schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao.
Tschüss.